Unsere Bundesbauministerin Clara Geiwitz war zuletzt im Podcast Lage der Nation zu Gast, um ihr Versagen auf allen Ebenen irgendwie zu erklären und zu rechtfertigen und hat sich dabei mächtig auf die Nase gelegt. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um die Lage der Nation und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn unsere Bundesbauministerin Clara Geiwitz, SPD-Parteibuch, war zu Gast bei der Lage der Nation, dem Podcast, den sehr empfehlenswerten Podcast Lage der Nation von Philipp Banse und Ulf Burmeier. Höre ich selbst, wann immer ich es kann, sehr viele spannende Einblicke. Wenn es ums Thema Staatsfinanzen geht, gehe ich nicht alles mit, aber super interessant. Seit neuestem auch immer hochrangige Politiker-Interviews, also checkt das gerne aus. Lage der Nation sehr zu empfehlen. Clara Geiwitz war zu Gast und hat über das Thema Wohnen gesprochen. Wohnen, erinnern uns, das war ein absolutes Wahlkampfthema für die SPD. Was haben sie da nicht alles plakatiert? Kanzler für bezahlbares Wohnen, Olaf Scholz mit auf großen roten Plakaten. Faire Mieten haben sie versprochen, 400.000 neue Wohnungen haben sie versprochen, 100.000 neue Sozialwohnungen, die Verschärfung der Mietpreisbremse und gekommen und umgesetzt ist davon nüchte. Über die Mietpreisbremse sprechen wir nachher nochmal etwas genauer im Detail. Dazu habe ich zuletzt auch einen Artikel geschrieben im Geld für die Welt Newsletter. So lässt die SPD Mieter im Stich. Scholz versprach, Kanzler für bezahlbares Wohnen zu sein, ob Neubauförderung oder Mietpreisbremse. Hier bricht die SPD ihre Versprechen und insbesondere gibt es die ganze Chronik des Versagens beim Thema Mietpreisbremse. Wie sich das entwickelt hat, war, wie die FDP die SPD beim Tisch gezogen hat, bis irgendwann Olaf Scholz ein Machtwort gesprochen hat und dann bei gleich zwei Themen gleichzeitig verloren hat, was auch immer das für ein Machtwort sein sollte. Wir werden darüber jetzt gleich auch reden müssen. Link zum Artikel gibt es in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Jetzt hören wir rein in die Folge 393 von der Lage der Nation. Spezial, wo sollen günstige Wohnungen herkommen? Und es geht, bevor wir zur Mietpreisbremse kommen und da den Kopf mächtig schütteln, erstmal um das Thema Vonovia, Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. enteignen. Diese Kampagne in Berlin, diesen Volksentscheid, der ja eine Mehrheit bekommen hat und was Clara Geiwitz dazu denkt. Wir hören mal rein.
Worden gerade auch in Berlin zum Beispiel, wo eine rot-rote Koalition skurrilerweise, also unter Beteiligung der Linken, mehrere 10.000, wenn nicht sogar über 100.000, bin ich nicht ganz sicher, Wohnungen verkauft hat an Immobilienfirmen. Nun hat es hier ein Volksbegehren gegeben vor einigen Jahren, wo fast 60% der abstimmenden Menschen sich dafür entschieden haben oder dafür gestimmt haben, die zu rekommunalisieren und zwar durch Vergesellschaftung, also de facto durch eine Enteignung, ne? Natürlich gegen Entschädigung. Wie stehen Sie zu solchen Elementen?
Also aus meiner Sicht kann eine Enteignung im Rechtsstaat nur wirklich das letzte Mittel sein.
Machen wir ja ständig für Autobahnen, ne?
Ja, oder? Genau. Aber wenn die Straßenbahnlinie da lang gehen soll und der Bauer sagt, das ist mein Acker, da sollen die Zuckerrüben wachsen, dann gibt es ein hohes öffentliches Interesse, weil man nicht so wahnsinnig viele Optionen hat. Man kann
beim Thema Bauen gibt es kein öffentliches Interesse. Komisch, dass die SPD das dann so als zentrales Wahlkampfthema für sich entdeckt hat. Wenn das nur eine kleine Privatsache wäre, dann weiß ich nicht, warum man dann hier solche großen Plakate machen muss. Kanzler für bezahlbares Wohnen. Fragt man sich dann, ne, Frau Geiwitz?
Ja, nicht drumherum fahren. Mhm. So, beim Wohnungsmarkt haben wir jetzt gerade eine halbe Stunde über ganz unterschiedliche Methoden gesprochen, wie man Entlastungen auf einem angespannten Markt schafft. Und praktisch ist es ja so, Sie haben mich gerade ja ein bisschen gechallenged, was die Investitionen für die Sozialwohnung anbelangt.
Weil die noch immer viel zu niedrig sind und 100.000 Sozialwohnungen habt ihr versprochen, liebe SPD, 25.000, ein Viertel davon habt ihr geliefert. Das sind weniger, muss man sich mal vorstellen, es sind weniger neue Sozialwohnungen, als alte Sozialwohnungen aus der Preisbindung gefallen sind. Also der Bestand an Sozialwohnungen ist unter der Ampel, unter dem faire Mietenkanzler, dem Kanzler für bezahlbares Wohnen, gesunken. Und im Übrigen ist der Neubau von Sozialwohnungen auch geringer als unter der GroKo. Auch das. Also,
würde peinlich. Man ja viele Milliarden ausgeben bei so einem Enteignungsfall, ohne dass dadurch die Anzahl der Wohnungen auch nur plus eins wäre.
Ja, also die Berechnung der dieser Berliner Initiative, die dahinter stand, war ja, dass quasi die Entschädigung bei 40 Jahre abgestottert wird, aber aus den Mieten. Ne? Das heißt, es wäre für das Land Berlin kostenneutral.
Ja, aber trotzdem hätten wir dann nicht eine Wohnung mehr.
Nee, aber man hätte halt...
Aber wenn man das Geld nehmen würde und neue Wohnungen bauen würde...
Man soll ja gar kein Geld nehmen. Also nochmal, die Idee dabei war ja, kein Geld in die Hand zu nehmen, sondern die Wohnungen, die schon da sind, in Zukunft günstiger zu vermieten.
Ja, aber demjenigen, den Sie enteignen, müssen Sie ja erstmal Geld geben in einem Rechtsstaat.
Ja, das kann man ja abstottern über die Mieten. Das ist ja die Idee. Und die Idee ist dann nicht primär, dann gibt es mehr Wohnungen, sondern es gibt mehr Wohnungen, auf die der Staat Einfluss hat, sprich die Mieten ohne Renditeabsicht gestalten kann.
Ja, so gut, nämlich. Also das Perpetuum mobile ist, glaube ich, noch nicht erfunden. Deswegen mache ich an dieser mathematischen Berechnung erstmal ein dickes Fragezeichen. Wir müssen...
Das Perpetuum mobile ist noch nicht erfunden, deswegen macht sie daran ein Fragezeichen. Was konkret bedeutet, sie weiß nicht, wie das finanziert werden soll. Ich weiß, dass Frau Geiwitz mit Staatsfinanzen sowieso nicht so viel an der Mütze hat. Ein Sondervermögen beispielsweise für sozialen Wohnungsbau hat sie auch abgelehnt, weil sie lieber verfassungstreu sich an die Schuldenbremse hält. Ja, das... Ihre Kollegin Nancy Faeser mit der Verfassung mit dem Thema Migration und Asyl das auch nicht immer so genau nimmt, klammern wir mal aus. Jedenfalls ist ein Sondervermögen ja explizit da, um neben der Schuldenbremse oder unter der Schuldenbremse genau solche Spielräume zu schaffen. Man könnte auch einfach der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Eigenkapital einspritzen, 50 Milliarden, 100 Milliarden, wie viel auch immer, und sie davon selber bauen lassen oder sie davon eben diese Entschädigungen bezahlen lassen, Eigenkapitalerhöhungen bei öffentlichen Unternehmen. Das sollten wir jetzt mittlerweile alle mal langsam wissen, werden nicht auf die Schuldenbremse angerechnet, weil sie als finanzielle Transaktion gelten. Also, wir geben der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben die Kohle, die überweist die als Entschädigung für die Enteignung an die vorherigen Eigentümer. Dann gibt es Mieteinnahmen für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben aus den Mieten, auf die sie dann Einfluss hat. Und fertig ist es. Die Schuldenbremse steht dem nicht im Wege. Stimmt einfach nicht. Und wo das Geld dann herkommen soll, wenn nicht mal die Schuldenbremse im Wege steht, vielleicht einfach mal Frau Geiwitz bei der Bundesfinanzagentur anrufen. Die erklärt Ihnen das mal so ein bisschen, wie es mit dem Verkauf von Staatsanleihen funktioniert. Wenn Sie da was nicht verstehen, Geld für die Welt haben wir hier in vielen Videos schon erklärt. Eines davon verlinke ich sehr gerne. Wirklich. Es macht mich wahnsinnig, dass eine Bundesministerin 0,0 Peilung davon hat, wie unser Geldsystem, wie die Staatsfinanzen funktionieren, wie die Schuldenbremse funktioniert, was die erlaubt und was die nicht erlaubt und damit überhaupt nicht checkt, überhaupt nicht weiß, was eigentlich möglich ist und was nicht. Und das, während sie auf allen Ebenen versagt. Ich empfehle den Artikel Neubau, Mietpreisbremse, Förderungen, alles kolossales Versagen. Ja, ich glaube, schlechter ist nur Lisa Paus, weil ihr einziger Job war eine Kindergrundsicherung, die nicht kommt, ja, bittererweise. Aber danach wüsste ich nicht, was, also wenn ich Volker Wissing und Clara Geiwitz vergleiche, muss ich sagen, Volker Wissing macht einen besseren Job, weil der gibt wenigstens der Bahn mehr Geld. Ja, der macht vieles, vielen anderen Quatsch, reißt auch Klimaziele in seinem Sektor und so weiter, macht auch viel Unsinn, aber da waren die Erwartungen auch niedrig. Bei Clara Geiwitz hatte man vielleicht wenigstens Erwartungen. Kleine Anekdote zu ihr übrigens. Sie hat 2019 mit Olaf Scholz gemeinsam für den SPD-Parteivorsitz kandidiert und verloren gegen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Ja, aber scheinbar war Olaf Scholz ihr noch was schuldig und hat ihr deswegen sogar ja mit Ampelbeginn ein eigenes, neu gegründetes Ministerium, das Bauministerium, gegeben. Wofür auch immer, man fragt sich. Wir
können natürlich sehen, dass die überwiegende Anzahl der Investitionen im Bereich des Wohnungsbaus in Deutschland privat ist. Und Psychologie sollte man nicht unterschätzen. Deswegen sind solche Diskussionen durchaus zumindest nur mit Vorsicht und großer Abwägung zu führen.
Ja, bitte nicht über Enteignung reden, weil also das private Kapital ist ja ein scheues Reh, weiß sie ja, hat Finanzminister Christian Lindner ihr zuletzt erzählt und ja. Seitdem weiß sie es jetzt auch und müssen auch die Psychologie der Investoren und der privaten Eigentümer beachten. Ja, definitiv.
Weil ich natürlich auch weiß, dass gerade die internationalen Investoren sagen, okay, wenn das eine
die internationalen Investoren sogar. Nicht mal nur die Eigentümer in Deutschland, sondern die internationalen Investoren. Ja? Einmal Phrasendrescherei.
Debatte ist.
Die ist wirklich Bauministerin auf Wish bestellt. Meine Güte.
In dieser Stadt, dann investiere ich da jetzt erstmal nicht große Millionenbeträge auf die Gefahr hin, dass ich dann da vielleicht enteignet werde.
Ja, wir brauchen ja unbedingt die Gelder von katarischen Investmentfonds, um in Deutschland bauen zu können, ne? Frau Geiwitz, so sieht's ja aus. Das muss sie ja annehmen, wenn sie so einen Quatsch da erzählt.
Okay, also dann bleibt es eben auch aus Ihrer Sicht bei einer ganz starken Rolle privater Investorinnen und Investoren im Wohnungsmarkt. Und deswegen gibt es ja, das haben Sie schon verschiedentlich angedeutet, in Deutschland ein soziales Mietrecht, das eben der Vertragsfreiheit in diesem Bereich Grenzen setzt. Und ein wichtiges Element, um die Vertragsfreiheit einzuschränken in diesem Bereich, ist ja die Mietpreisbremse. Ja, dass man also bei der Neuvermietung einer Wohnung nicht einen beliebig hohen Mietzins festsetzen kann, sondern dass dieser Abstand von der bisherigen Miete zur neuen Miete gedeckelt ist. Und genau diese Mietpreisbremse droht jetzt auszulaufen. Die Ampel hat sie nämlich bislang nicht verlängert. Und jedenfalls der Deutsche Mieterbund sieht das extrem kritisch. Die haben gerade heute noch eine Pressemitteilung rausgegeben, wo sie also in sehr scharfen Worten fordern, doch jetzt endlich die Mietpreisbremse zu verlängern. Wann kommt das?
Vor allem im Koalitionsvertrag der Ampel stand tatsächlich dann auch ein interessanter Satz. Also wir schauen mal ganz kurz rein ins Kapitel Schutz der Mieterinnen und Mieter aus dem Koalitionsvertrag mit dem Titel Mehr Fortschritt wagen. Ja, okay. Solange nicht genug bezahlbare Wohnungen gebaut werden, verhindert die Wohnraumknappheit vor allem in Ballungsgebieten, dass sich angemessene Mieten am Wohnungsmarkt bilden können. Richtige Analyse. Daher werden wir die geltenden Mieterschutzregelungen evaluieren, okay, und verlängern. Na, sieh mal an. In angespannten Märkten werden wir die Kappungsgrenze auf 11% in 3 Jahren absenken. Kappungsgrenze in angespannten Märkten heißt, in 3 Jahren darf die Miete nur um 11% insgesamt erhöht werden. Bisher ist es 15%. Wir verlängern außerdem die Mietpreisbremse bis zum Jahr 2029. So viel die Versprechen. Das sagt jetzt Frau Geiwitz dazu.
Also nochmal ganz kurz, weil Sie gerade gesagt haben, ich sehe eine ganz starke Rolle der Privaten. Gerade in
Habe ich Sie falsch zitiert oder falsch verstanden?
Ja, ich habe gesagt, das ist ein großer und bedeutender Teil der Investitionen durch Private, aber gerade in Berlin, und in Berlin ist es ja der einzige Ort in Deutschland, wo über Enteignungen diskutiert wird, haben wir natürlich sehr viele starke landeseigene Wohnungsgenossenschaften, die preiswerten Wohnungsbau in Größenordnung betreiben. Ja. Mhm. Also nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, entweder so oder anders. Und gerade hier wird ja auch über das Schneller-Bauen-Gesetz versucht, die Planungsprozesse und auch die Akzeptanz von Wohnungsneubau in der Stadt zu erhöhen. Mhm. Die Mietpreisbremse ist eine feste Verabredung im Koalitionsvertrag. Für alle, die es nicht wissen, sage ich auch nochmal deutlich, Mietrecht ist angesiedelt im Justizministerium. Deswegen ist Initiativ Herr Buschmann, der, obwohl das jetzt wahrscheinlich nicht die komplexeste Gesetzgebung der Welt ist, doch relativ lange daran arbeitet. Und ich bin guter Hoffnung, dass dieses bald dann auch in die Ressortabstimmung kommt.
Der Mieter.
Es ist wirklich eine große Katastrophe. Sie sagt dazu jetzt gar nichts und sagt nur, ach ja, Buschmann ist dafür zuständig, der FDP-Justizminister. Und der braucht das scheinbar lange für, ja. Aber die Realität ist, die SPD hat das gegen die FDP durchgesetzt. Die FDP mag natürlich sowas wie eine Mietpreisbremse gar nicht. Das ist ein Eingriff in den Markt, finden die ganz scheußlich, soll nicht sein. Deshalb hatte Buschmann eigentlich vor, das ziemlich schnell umzusetzen nach Koalitionsbeginn, wollte schon im Herbst 22, also vor 2 Jahren, das Ding durchsetzen in der Hoffnung, oh, da haben es meine FDP-Wähler bis zur nächsten Bundestagswahl vergessen. Aber dann, Buschmann ist ja ein geschickter Verhandler, gab es noch einen anderen Themenkomplex, bei dem die FDP sich gegen die SPD durchsetzen musste, und zwar das Thema Vorratsdatenspeicherung. Da ist die FDP dagegen, die SPD wollte das lockern, insbesondere Innenministerin Nancy Faeser, zum Beispiel um Terrorismus zu verhindern, um die Verbreitung von Kinderpornografie zu verhindern, all sowas. FDP komplett gegen anlasslose Vorratsdatenspeicherung, wollte das also blockieren. Was hat Buschmann gemacht? Einfach beides verknüpft, hat gesagt, naja, Mietpreisbremse, da mache ich nichts, solange ihr mir bei der Vorratsdatenspeicherung nicht entgegenkommt. Und dann gab es erstmal eine große Blockade. Dann ist erstmal nichts passiert. Zwischendurch im Jahr 23 hat Kühnert mal gesagt, oh, der Buschmann nimmt die ganzen Mieter in Geiselhaft, weil er die Vorratsdatenspeicherung und die Mietpreisbremse aneinander knüpft. Die Grünen haben auch mal gemeckert zwischendurch, aber so richtig eine Lösung oder Fortschritt gab es nicht. Ja. Erst im Frühjahr 24 haben dann SPD-Fraktionsmitglieder mal wütend an Buschmann geschrieben, ja, wie kann das denn sein, warum passiert denn da nichts, hallo, das steht doch im Koalitionsvertrag. Dann irgendwann hat Olaf Scholz sich dem Ganzen angenommen. Warum erst dann? Naja, im Jahr 23 ist ja die Innenministerin selbst in der Hessenwahl angetreten für die SPD. Da wollte man natürlich keine Zugeständnisse bei der Vorratsdatenspeicherung, weil das wäre eine innenpolitische Niederlage gewesen für die Ministerin. Das wollte man verhindern, deswegen hat man das erstmal liegen lassen. Als dann Olaf Scholz sich eingemischt hat, war das Thema auch recht schnell gegessen, der Streit beendet. Buschmann hat im April dann den Gesetzentwurf tatsächlich auch rumgeschickt. Nur, man hätte ja jetzt denken können, okay, jetzt hat Olaf Scholz sich eingemischt, ein bisschen verhandelt. Jetzt gibt es eine gute Lösung, aber die Lösung sieht vor, Buschmann hat in beiden Punkten gewonnen. Fast in beiden Punkten gewonnen. Beim Thema Vorratsdatenspeicherung gibt es nun das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren. Also wenn gerichtlich angeordnet bei Verdacht auf schwere Straftaten oder Gefahr in Verzug, können Daten eingefroren werden und gespeichert werden, aber auch nur dann. Ein Kompromiss, den eher die FDP verantworten kann und der eher ihrer Position entspricht als der SPD. Ja, und beim Thema Mietpreisbremse, da wird es ganz bitter. Also, wir haben eben hier im Koalitionsvertrag gelesen, es soll eine Verlängerung bis 29 geben. Bis 29 hat sich Buschmann gedacht, das kann ich ja findig auslegen. Bis 29 heißt ja nicht einschließlich 29, also soll die Verlängerung laut Entwurf nur bis 28 geben, bis Ende 28. Schon das Erste. Das Zweite ist die Absenkung der Kappungsgrenze auf 11%. Die ist da gar nicht mehr drin zu finden. Die ist komplett raus. Und dann noch diverse weitere Hürden, die es den Ländern schwerer machen, die Mietpreisbremse zu aktivieren. Denn da werden umfassendere Begründungen notwendig demnächst, wenn man die aktivieren will. Und in Stadtstaaten, Hamburg, Bremen, Berlin, da soll für jeden einzelnen Bezirk festgestellt werden, ob denn dort die Mietlage angespannt ist, um die Mietpreisbremse aktivieren zu können. Das macht das Ganze langsamer, rechtsunsicherer, komplizierter. Sieg für die FDP, denn ja, die haben es zwar verlängert, so mit Bauchschmerzen, aber es ausgehöhlt und vor allem die Kappungsgrenze rausverhandelt. Man fragt sich, was hat Olaf Scholz, was haben Clara Geiwitz da überhaupt gemacht? Und wenn man das jetzt so sieht, muss man sagen, es ist einfach ein Fehler gewesen, das Thema Mietpreisbremse, Mietrecht im Justizministerium zu lassen. Man hätte es auch an sich reißen können und dann einfach das Bauministerium dafür federführend verantwortlich machen können. Hat man nicht gemacht. Geiwitz und Scholz haben einfach versagt. Der Mieterbund beklagt sich über genau diese Punkte, völlig zu Recht. Dazu sagt Clara Geiwitz das hier.
Und kritisiert, also wie Sie das gerade auch getan haben, dass der Bundesjustizminister die Verlängerung der Mietpreisbremse lange herausgezögert habe. Ja, also in Worten des Mieterbunds maximal herausgezögert. Aber nun sagt der Mieterbund, sei der Gesetzentwurf zwar vorgelegt worden, aber immer noch untauglich.
Ich muss noch ergänzen, untauglich ist er auch, weil diverse Graubereiche der Mietpreisbremse nicht erfasst sind. Kurzzeitmieten beispielsweise, da greift die Mietpreisbremse nicht. Möblierte Wohnungen, wo man dann für eine fette Möbelpauschale nehmen kann, um die Gesamtmiete doch so hoch zu ziehen, wie man will, da greift das nicht. Dann umfassende Modernisierungen, ja, wird häufig gesagt, schwer nachzuweisen, insbesondere dann für die Mieter nachzuvollziehen, wurde denn hier wirklich umfassend saniert oder nicht? Nicht geregelt. Dann gibt es ja zuletzt noch eine Umfrage. Unter 10.000 Mietern hat die LMU München gefragt, wie es denn eigentlich aussieht mit der Mietpreisbremse und ob die Leute, die den umsetzen, turns out, von den 10.000 befragten Mietern in angespannten Wohnlagen wohlgemerkt, haben nur 2,4% die Vermieter gerügt. Drei Viertel hingegen haben angegeben, dass sie Bedenken und Angst vor negativen Konsequenzen haben, nämlich die Wohnung zu verlieren, keine neue mehr zu finden. weil sie einfach natürlich deutlich weniger Macht haben als die Vermieter. Es gibt hier also ein echtes Umsetzungsproblem. Als Geiwitz darauf angesprochen wurde, ist schon was länger, hat sie gesagt, ja, aber wir haben natürlich keinen Babysitter, Nanny-Staat, der da eingreift. Ja, der in, was hat sie gesagt, in Vertragsbeziehungen zwischen zwei Privatpersonen mitmischt. Nein, haben wir nicht. Ne? Wenn es auch eine krasse Asymmetrie gibt in der Macht zwischen Mieter und Vermieter, wenn der Staat die Mieter eben zu wenig schützt, wenn er nicht genug baut, wenn er Sozialwohnungen noch aus der Preisbindung rausfallen lässt, wenn er all das nicht macht, ja, dann ist das rein faktisch eine Einmischung in das Vertragsverhältnis zwischen zwei Personen, weil die de facto Machtposition sich dann verändert hat. Und wir haben im Thema Wohnen keinen Babysitter-Nanny-Staat, Frau Geiwitz, wir haben einen Versagerstaat.
Naja, man sagt ja so schön, Sachen, die lange wären, wären gut. Und
oh, wie kann man sich die Welt denn so schön reden? Buschmann nimmt euch komplett auseinander. Es ist 2 Jahre zu spät. Jetzt habt ihr richtig Zeitdruck, um es umzusetzen, weil 25 läuft die Mietpreisbremse auch aus. Und was sagst du? Naja, was lange währt, wird endlich gut.
Hat auf jeden Fall jetzt lange gewährt und jetzt gucken wir in der Regierung, dass es auch gut wird.
Okay, aber Sie gehen schon davon aus, dass das auch tatsächlich so beschlossen wird, wie es im Koalitionsvertrag steht?
Da steht ja erstmal nur, dass die Mietpreisbremse verlängert wird, aber Sie sind ja Jurist und Sie wissen Juristen.
Auch das, da, sie sagt, da steht nur, dass die Mietpreisbremse verlängert wird. Da steht auch, dass die Kappungsgrenze reduziert wird zum Beispiel.
Können eine einfache Sache unglaublich viele komplexe Details zerlegen, sodass es dann kompliziert wird, obwohl es eigentlich einfach gemeint war.
Hat sich denn die Mietpreisbremse in Ihren Augen bewährt?
Ja.
Warum?
Ja, sie hat einen dämpfenden Effekt gehabt auf die Mietentwicklung, aber gleichzeitig noch ein Renditemodell erhalten für den Vermieter und demzufolge halte ich das für angemessen.
Und es gibt ja so Umgehungsversuche, ne, mit so Schattenmieten, dass die Mieter sich da so, sagen wir mal, das auf das, was sie nach Marktkriterien verzichten, sich so sichern, indem es dann hinterher nachgezahlt wird.
Oder eben die Möbelpauschale oder eben, klar, wenn ich in Berlin-Kreuzberg eine Wohnung anbiete und da stehen 200 Leute Schlange, dann mache ich einen Kurzzeitmietvertrag nach dem nächsten und mit möblierter Wohnung und dann ab die Mietpreisbremse auf mich ja so gar keine Wirkung.
Das ist natürlich dann immer die Frage der Kontrolle. Das sind ja Verträge zwischen zwei Privaten in der Regel. Und das ist wie bei Zweckentfremdung immer die Frage, wie kontrolliert man dann die Einhaltung der Gesetze? Da gibt es viel Beratung. Es gibt auch Kommunen, die haben digitale Modelle entwickelt, wo man sich zum Beispiel informieren kann, was ist eigentlich hier die mögliche Mietpreissteigerung nach unserer Mietpreisbremse. Und natürlich ist das ein riesiger Markt, wo es auch das eine oder andere schwarze Schaf gibt. Und insbesondere die möblierten Wohnungen waren ja früher, sagen wir mal, ein kleines Segment für, sagen wir mal, Arbeiter auf Montage. Und das hat sich jetzt natürlich auch als großes Möglichkeit verbreitet, nochmal kreative Mietpreisgestaltungsmodelle freizusetzen.
Hm. Also Sie haben es gerade. Also vielleicht ein Grund, das einzuschränken oder so? Nee, darüber wollte Clara Geiwitz dann auch nicht mehr reden. Ja, ja. Also dieses gottlose Versagen bei der Mietpreisbremse und beim Neubau und bei der Förderung für Neubauten oder Hauskäufe von typischen Mittelschichtsfamilien, man sollte annehmen, SPD-Kernklientel, ja, da kommt Geiwitz nicht voran, kann es nicht erklären. Stattdessen gibt sie die Anarcho-Liberale, wenn man über das Thema öffentlichen Wohnraum und, oh Gott, Enteignung spricht. Ja, hat von Staatsfinanzen keine Ahnung, lehnt ein Sondervermögen ab, was ihr helfen würde, weiß nicht, dass finanzielle Transaktionen an der Schuldenbremse vorbeilaufen. Ich weiß nicht, was für diese Ministerin spricht. Ich mache nur 3 Kreuze, wenn die in einem Jahr aus diesem Ministerium raus ist. Weil, ganz ehrlich, schlechter kann es nicht mehr werden. Ich bin gespannt, ob die SPD sich traut, in einem Jahr wieder hier die Plakate für bezahlbares Wohnen zu hängen, denn wenn man irgendwo kolossal versagt hat, dann ja da. Und es macht mich wütend, weil das eben für so viele Leute relevant ist. Wohnen so ein sensibles Thema für den eigenen Geldbeutel, für die eigene Sicherheit, wo man arbeiten kann, ob man sich wohlfühlt im Leben, wie es einem gesundheitlich geht. da so zu versagen, geht einfach nicht. Sorry, geht einfach nicht. Jetzt interessiert mich natürlich, was ihr dazu sagt. Schreibt es unbedingt in die Kommentare, lasst uns dort diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Dienstag um 16 Uhr gibt es das nächste. Wir bringen hier mal ein bisschen Struktur jetzt in den Bums. Dienstags, freitags und sonntags jeweils um 16 Uhr neue Videos. Nicht mal hier und mal da und mal 15 Uhr, mal 17 Uhr, sondern jetzt mal hier Struktur in das Chaos. Dienstags, freitags, sonntags. Könnt ihr damit rechnen. Bei Geld für die Welt gibt es ein neues Video. Ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's gut, regt euch nicht zu viel auf. Ciao, ciao.